Vater, wir danken dir, dass du uns prophetisch trainierst und jeden mit hineinnimmst. Und ich danke dir jetzt, dass du uns Worte geben wirst, auch für 2017. Was sollen wir sagen? Was sind unsere Beurteilungen? Und das setze ich für den Leib Jesu frei. Vater, lass ein regierendes Volk hervorkommen. Und auch, dass wir nicht alle unterschiedliche Sachen sagen, sondern bewusst auch Dinge zusammen dann aussprechen in Jesu Namen. Amen. So, einige werden sich jetzt verwundern, wenn ich jetzt gleich als erstes nämlich zurückgehe in das Jahr 2016 und sage, oh, was machst du jetzt, Monika? Aber das hat mich gerade in der Vorbereitung für diesen Tag nochmal selber erfasst und berührt. 2016 war ein total signifikantes Jahr, weil es war ein Jubeljahr. Also ein hebräisches Jubeljahr, ein Erlassjahr, jeder von euch, denke ich, kennt es. Alle 49 Jahre gibt es dann, am 50. ist dann dieses Jubeljahr und in diesem Jahr werden alle Schulden erlassen. Und letztes Jahr, 2016, war wieder dieses Jubeljahr, aber nicht irgendein Jubeljahr, sondern es war das 70. Wir sind ja auch in der Zahl 77 drin. Also im Hebräischen ist ja die Jahreszahl nicht 2017, sondern 5777. Und das war das 70. Jubeljahr nach der Überquerung des Jordans durch Josua. Und Gott hat einfach total da für mich ermutigt und nochmal da etwas zu mir gesagt. Und ich erlebe es auch selbst bei uns im Team. Im letzten Jahr hat der Herr Schulden erlassen. Und die letzten zwei Jahre habe ich da über den apostolischen Dienst sehr stark einen Eindruck gehabt zu lehren und habe eben so diese zwei Funktionen des apostolischen Dienstes hervorgebracht, eben diese Funktion von Mose, die Leute aus Ägypten rauszuholen, das ist apostolisch, eine Gnade aus Gefangenschaft rauszuholen, aber auch eben der Dienst von Josua, die das Volk Gottes ins verheißene Land reinzugehen, über den Jordan zu gehen und unter Kampf das Erbe auszuteilen. Und das sollst du eben in den Mund nehmen und was wir jetzt sagen und dann kannst du das so sagen, zum Beispiel 2016 war dieses oder ist dieses ein Erlassjahr gewesen, ich bin frei von Schulden. Ich möchte es nämlich bewusst nochmal für 2017 ansagen. 2017 kannst du sagen, nach dem Jubeljahr haben wir diese Einnahme des Landes und die Eroberung unseres Erbes. Sag mal, ich werde mein Erbe einnehmen. Und mein Land einnehmen. 2017
gibt uns die Chance,
die Wüste hinter uns zu lassen
und uns dem Kampf zu stellen.
Ich werde aus jedem Wüstendenken rauskommen. Und jetzt hört nochmal genau zu. Das Prophetische ist jetzt folgendermaßen. Gott ist kann individuell jederzeit auch einbrechen, aber er setzt auch Zeiten, wo Dinge leichter zugänglich sind wie andere, zu anderen Zeiten. So, es ist jetzt in diesem 16-17, ja, eine wirkliche, ich merke auch eine Urgency, eine Dringlichkeit, dass wir das Alte hinter uns lassen und Wüsten leben, also in der Wüste zu leben. Es 2017, das kannst du ausrufen in deinem Leben, egal was du bisher erlebt hast, wir kommen aus einer Phase, wo Prozesse waren, die hat der Heilige Geist auch angeführt, aber jetzt, das können sie sagen, alte Wunden und Erfahrungen und Bitterkeit meines Lebens werde ich am Kreuz zurücklassen. Ich werde den Jordan hinter mir lassen und mich dem kommenden Riesen stellen. Und dazu müssen wir unser Denken über uns selbst, unsere Erfahrungen, unsere gerade auch die Gefühlswelt, mit der zurzeit die Welt so sehr spielt, wirklich unter die Wahrheit stellen. Und das ist das, was Gott sagt. Jetzt kannst du sagen, ich erlebe es nicht, oder du fängst an, das auszurufen, was Gott sagt. Deswegen ist für mich 2017, das deklariere ich, auch für mich, ich habe gemerkt, in den letzten 16 war so wirklich dieses Erlassjahr, wo ich aber das ganze Jahr wirklich durch bin, dass Gott sagt, ganz klar, Monika, es ist nicht die Zeit zurückzuschauen. Und es ist, wenn Gott sowas sagt, dann meint er das so, Leute. Okay? Dann ist es, wir machen die Anweisungen Gottes und das Prophetische, wir reduzieren die Befehle und die klaren Anweisungen Gottes zu einer Möglichkeit und zu einer Empfehlung. Wenn Gott sagt, es ist Zeit, nicht zurückzugehen, dann musst du sagen, aye, Captain Sir, ich werde ab heute, ich entscheide das, ich werde aufhören, zurückzuschauen und stattdessen was anders anschauen. Und dann gibt's einen kurzen Kampf noch, vielleicht für ein paar Wochen, bis du dieses mit dem Mund geschiftet hast. Und ich sag nochmal, das ist ganz wichtig für diese Phase, sonst kannst du nicht Teil der kommenden Zeit sein. Sage meinem Volk, hat der Herr immer wieder gesagt, dass sie nicht wie Lots Frau umschauen und zurückgehen, schauen, sonst erstarren sie zur Salzsäule wie Lots Frau. Ob deine Zeit gut war oder schlecht war, jetzt ist die Zeit, an das einfach zu sagen, ich lass los, die Kraft des Loslassens am Kreuz zu aktivieren. Das geht nicht über Willenspower, es geht darum, jemand hat bezahlt, ich lass los, weil er sagt, es ist vollbracht, Schulden sind erlassen. Und der Herr sogar nochmal prophetisch massiv reinsetzt, weil einige müssen es hören. Du bist frei. Es ist nicht wahr, was du noch fühlst. Wenn der Herr sagt, du bist frei, dann musst du es mit allem, was ist, ergreifen. Okay? So, es ist Zeit, die Hand an den Flug zu legen und neue Furchen zu graben. Wer zurückschaut, wird nicht tüchtig sein für die Zeit, die vor uns liegt. Wenn du das noch nicht gehört hast, und du einfach so mehr reingeschlittert bist oder reinschlittert oder so ein bisschen so treibst in 16 oder 17, dann bitte hör es jetzt. Dann wach auf, höre es. Hör wirklich, das ist wirklich Gottes Reden für einige, ganz, ganz, ganz wichtig. Der Herr erlässt dir deine Schulden. Du, wenn du versagt hast, wenn du nicht dem Standard wirklich entsprochen hast, der du hättest sein wollen und du merkst, du schaffst es nicht aus eigener Kraft, die Person zu sein, von der du ein Bild haben hast, so sollte ich sein, dann lass es los und nimm diese Gnade. Es ist ein Erlassjahr gewesen. Ich kann neu anfangen. Das ist wirklich, du kannst schuldenfrei neu anfangen. Und das musst du als Deutscher lernen. Und wenn du dieses Wort im Glauben nimmst, wer das Wort im Glauben nimmt und einsetzt als ein prophetisches, Gott sagt, ich erlasse dir deine Schulden, dann kann es dich von diesen Ketten befreien, die dich in der Vergangenheit, die dich in der Vergangenheit halten wollen. Wer möchte das nehmen? Okay, dann werden wir vielleicht heute Nachmittag, wenn wir Zeit haben, das nochmal reingehen. Aber wenn es nicht passiert, du kannst es selbst einsetzen. So, dann setze es ein und sag, das ist das, was das Wort des Herrn ist. Was noch? 2017, genau, nicht zurückschauen. 2017 ist das Jahr der Reformation. Juhu! Die hebräische Jahreszahl 5777 hat diesen Buchstaben 7 ja immer wieder drin. Das ist dieser Buchstabe Sayin. Und der steht unter anderem auch für das lebendige Wort Gottes. Das ist ja das Schwert. Hebräer 4,12. Und wenn wir sagen, es ist ein Jahr auch dieses der Reformation und des Wortes, was ja auch bei Martin Luther war, an dem wir einfach nochmal da auch zurückerinnert werden, was Gott in Europa getan hat, was Gott durch Deutschland gegeben, das Wort der Gnade in uns reingesetzt hat, auch eben überhaupt eine Bekehrung zum Wort Gottes, eine Entdecken des Wortes Gottes in unserer Sprache, das hat eben komplett alles revolutioniert in Europa, dann geht es jetzt nicht mehr um irgendwie die Bibel nur allein, sondern 2017 und die kommende Zeit, wenn Gott nochmal Europa gibt, das Evangelium nicht allein von Gnade oder Gerechtigkeit, sondern das Evangelium vom Königreich. Okay, das muss vom Wort gesetzt werden und es soll scharf wie ein Schwert in das Herz Europas reingehen und scheiden Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. So ist 2017 ein Jahr des regierenden Wortes. Ja, was lässt du deinen Mund regieren? Ja, das ist wichtig. Nimm diesen Standpunkt ein. Europa soll eben das Wort Gottes nochmal hören. Frage dich am Anfang jetzt dieses Jahres, wenn Gott es so sagt, wenn wir jetzt auch in so einer Zeit leben, wo wirklich wir der Reformation, 500 Jahre Reformation nochmal gedenken, dann können wir Gott fragen, wie soll ich mit dem Wort Gottes in 2017 leben? Nimm dir Zeit und frage den Heiligen Geist. Wie soll ich es lesen? Wie soll ich es sprechen, deklarieren? Wie reichlich soll das Wort Gottes bei uns wohnen, in unseren Familien? Wo sollen wir es nicht nur lesen, sondern hinaustragen in die Städte, Felder und Marktplätze? Europa, du sollst das Wort hören. Wo sollen wir es sprechen? Auf dem Feld, auf den Bergen, auf den Marktplätzen. Öffne dafür dein Herz kreativ und tu das dann in diesem Jahr mit Brüdern und Schwestern. Wir werden auch im Oktober eine Reformationskonferenz haben, wie viele Konferenzen in diesem Jahr sind, auch im Rahmen von Reformation, weil ich wirklich glaube, dass wenn so wir was feiern, Feste, Gott liebt Feste, ist ein Paket von Segen drinnen, wo wir reintappen können nochmal und die alten Quellen wirklich wirklich eröffnen, aber nicht zurückgehen, sondern eigentlich das Neue eröffnen für diese Zeit. Deswegen ist dann eben auch diese Konferenz eben nicht Reformation zurückzugehen allein, sondern eben es geht darum, das Königreich Gottes in unserer Zeit. Das ganze Städte, Calvin, Zwingli, Luther, ganze Städte, Nationen sind verändert worden. Nur zum Beispiel in Zürich wurde die Bibel gelesen sonntags. Und diese ganze Stadt wurde bis hin zur ganzen Beamtentum und der Organisation komplett verändert. Nur, dass laut die Bibel gelesen wurde. Da wurde immer gepredigt, es wurde nur gelesen. Und eine ganze Nation ist revolutioniert worden dadurch. Da ist Gnade in diesem Wort. Europa braucht das Wort Gottes. Wir müssen uns bekehren, wir auch als Christen neu bekehren zum Wort Gottes. Nicht unsere Freundlichkeit wird Menschen bekehren, sondern eben das lebendige Wort Christus selbst muss zu den Menschen kommen und kann sie revolutionieren. Das wird, ich bete, dass wir neue Geburten haben mit so einer Qualität, weil sie ins Königreich Gottes hineingeboren werden und zum Glaubensgehorsam befreit werden, richtige Nachfolger und Jünger Jesu werden und nicht einfach nur, ja, ich bin klein, mein Herz ist rein, soll Herr Jesus da einfach ein bisschen dazukommen? Nee, das ist zu wenig, okay? Drittens, das ist jetzt eigentlich mit auch das Wichtigste, finde ich, oder sehr wichtig, das ist auch diese Bekehrung zum Wort, das Reformation, das zu sagen, 2017, ja, der Reformation, das kannst du sagen. Das ist eben dann eine Möglichkeit, auch für dich da einzusteigen. 2017 ist Jahr der apostolischen Ernte. Wir sind in einer Zeit des Aufbruchs und dem Anfang von Erweckung, oder viele sagen, das ist nicht Erweckung, viele sagen, das Erweckung ist ja nur für die Christen. Nee, wenn Erweckung war, hat es eigentlich, Erweckung ist immer, wenn wir die Geschichten lesen, dass eben ganze Städte und Nationen plötzlich sich bekehrt haben zu Gott. Aber es hat angefangen beim Volk Gottes. Es ist eine Zeit des Umbruchs, aber auch Aufbruch. Und das darfst du sprechen. Lasst uns das gemeinsam, dass Tausende das sagen, dass wir das sagen. Tausende werden sich bekehren. Lasst uns mal das sagen.
Tausende
werden sich bekehren. Ich merke, wenn ich das sage, dass das was mit mir macht. Und ich merke, ich soll das sagen. Schon jetzt hört man überall im Land, dass Menschen wirklich hungrig werden und nicht nur verschlossen sind, da ist echt ein neuer Hunger da. Menschen bekehren sich, es ist leicht für Leute zu beten, in der Schweiz, in der Österreich, in Deutschland. Wir leben echt in einer gnadenspannenden Zeit. Weltweit, überall, alle Propheten auf der Welt sagen eigentlich eines, wir stehen vor einer der weltgrößten Erweckungszüge und Erntezüge, die Gott eben hat und wir sehen sie schon, sei es in Syrien oder in anderen Nationen, wir dürfen nicht immer nur auf unser Land allein gucken. So, aber sprich das aus 2017. Ich glaube, dass 2017 ein Jahr ist, wenn entweder wir öffnen das oder wir lassen es schön einfach so vor sich hin tröpfeln. Das hat was zu tun, wie wir auf das Wort Gottes, wenn Gott was sagt, reagieren und es regierend mit in unser Herz und unser Leben hineinnehmen. Und dazu muss was? Unser Glaube gestretcht werden. Sag mal, ich lasse meinen Glauben stretchen. Ja? Und auf der anderen Seite ist eben Glaube einfach, du musst nicht sagen, ich muss glauben, sondern Glaube ist einfach, du musst was hören, was du ergreifen kannst im Glauben. Der Inhalt deines Glaubens ist wichtig. Im November 2016 waren wir auf einem dieser Gatherings und da wurde es ganz klar gesehen und ich habe es auch mit meinen eigenen Augen gesehen, dass ein Tor der Ernte ganz konkret sich weltweit geöffnet hat. Es ist ein Tor der Ernte. Es ist wirklich dieses Tor. Und es sah ich mit meinen Augen und der Herr sagte, auch unter anderem auch für KI, aber wird tausende andere wirklich mit motivieren und rufen, ich halte euch mitverantwortlich, dass dieses Tor sich weit öffnet und offen bleibt, so lange wie es geht. Es geht nicht, dass wir es hören. Prophetische Worte sind nicht immer so, ja, das ist das Tor der Ernte. Wir sollen es sagen, aber die Sache ist, wir müssen es sehen. Wir müssen in dem Sehen bleiben. Dadurch halten wir es offen. Bobby Connor, ein Prophet, sah in einem Stadium, wo er diente, einen silbernen Fluss über den Köpfen von Menschen. Und er fragte, Herr, was ist das? Gott sagte sogleich, ich setze den Geist der Evangelisation auf der Erde frei. Bobby wiederholte das einfach dann laut, Gott setzt gerade einen Geist der Evangelisation frei. Er berichtete, dass in dem Moment, wo er nur das sagte, diese Worte seinen Mund verließen, plötzlich Leute nach vorne rannten, ohne Aufruf auf die Knie fielen und Buße taten und Jesus aufnahmen. Und es war ein Zeichen. Einfach eben wir sehen, was Gott macht, was er spricht es aus und das ist eben ein prophetisches, apostolisches Volk, wartet nicht, dass irgendwelche Guru-Propheten was sagen und dann gucken sie, sondern hey, das Wort möchte auf dem Volk landen, dass wir gemeinsam regieren. Kann ich ein Amen hören?
Amen.
Super. Viertens, 2017 ist nicht nur Erntezeit, obwohl das wirklich mich also sehr stark erfüllt. Ich gehe komplett auf Ernte, aber ich möchte auch, ich rufe in dieses Jahr hinein, es ist ein Jahr von außergewöhnlicher Saat wieder. Und die Sache ist, Gott fragt dich, welche Saat gibst du? Nimm dir Zeit. Ich liebe es, Gott zu suchen. Was soll ich mit meinen Worten machen? Was soll ich mit meinen Finanzen machen? Meine Zeit. Wenn Zeiten wechseln, Umbruchszeiten sind, wenn wir zum Beispiel aus Gefangenschaft auch kommen oder wir kommen aus einer Wüste oder wir kommen sogar in unsichere Zeiten zum Beispiel hinein, dann ist es die Zeit nicht festzuhalten, sondern sagen, und jetzt sähe ich in diese Zeit aggressiv hinein. Nicht horten, nicht verkrampft festhalten. Unsere Saat wird die Zukunft bestimmen. Deswegen, was säen wir? Es ist Zeit, auch finanziell massiv nochmal reinzusäen ins Reich Gottes. Weil wo dein Herz ist, da ist dein Geldbeutel. Ja? Und das, dann bist du davon erfasst, weil es geht darum, ich würde manchmal tagelang nur mal über Finanzen predigen wollen und das machen. Es ist so cool, es geht ja nicht darum, oh, jetzt muss ich wieder ein Euro da mir rausquetschen und dann Klingelbeutel da was reinklingeln lassen. Hey, das ist ja, die wollen was von uns. Nee, du bist ein Farmer, nee, du bist jemand, der sagt, wo kann ich Aktionär, wo kann ich rein investieren, was 30, 60, 100 fällig ist. Ja, zurzeit kriegst du 0,-1% bei den Banken. Ja, das ist ja, das ist gar nichts. Dann investier ins Reich Gottes, das ist da, da kriegst du im Himmel alles, also 30, 60 ist voll der Hammer. Und ich sage wirklich, dass ich habe so einen totalen Geist des Glaubens für dieses Jahr in bestimmten Gebieten, die uns wichtig sind, zu sagen, wie kann ich außergewöhnlich, jetzt nicht meine 50 Euro, nicht meine 200 Euro, sondern wirklich mal etwas aggressiv säen, aber in etwas, wo mein Herz brennt und sagen, da möchte ich Anteil haben. Wer sparsam sät, 2. Korinther 9, 6 bis 10, wird sparsam ernten. Wer segensreich sät, wird segensreich ernten. Ein jeder, wie er es mit dem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss. Bitte, null Zwang in 2017, sondern nur, wenn wo dein Herz brennt. Und du sagst, das darf nicht an mir vorübergehen. Ja, wir haben jetzt gerade ein Opfer für Gastfreundschaft zusammengelegt, weil wir sagen, wir wollen die Kultur des Königreiches aufbauen. Und als erstes haben wir die Kultur des im Königreich des Gastfreundschaft. Und jetzt sagen wir, wir können nicht für einen anderen erwarten, wir wollen da reinsehen. Außergewöhnliche Gastfreundschaft, das ist ein Teil, das soll aufbrechen, das wir leben wollen. Gott aber vermag jede Gnade euch überströmen lassen, damit ihr, lasst uns das zusammen sagen, in allem, alle Genüge habend, überströmen seid zu jedem guten Werk. Ja, und dann geht's noch weiter. Aber was ich total glauben habe, schon seit irgendwie so 10, 15 Jahren, da hat Gott mir das gezeigt, hier in diesem Vers. Es gibt, dass wir Gott glauben und bitten den Herrn für Brot. Das ist das, dass wir täglich essen können, dass wir alles versorgt sind. Aber was ich total liebe, ist, aggressiv für Samen zu beten, die ich säen kann. Und für die ich glaube, aber ich möchte säen können. Wenn du nicht mehr viel hast, friss nicht alles auf. Du hast nie vielleicht das, was du willst, zu kaufen oder einzusetzen, aber du hast immer noch was zu säen. Ja, aber du darfst nicht alles auffressen, ja, und sagen, ich habe ja zu wenig, um zu geben. Nee, du hast nie zu wenig, um zu geben. Du hast vielleicht noch nicht alles, dass du es kriegst, aber du musst dann unbedingt, dann musst du säen. Und jetzt ist eine Zeit, von was prägen wir? Wo möchte ich mitprägen? Wo möchte ich meine Finanzen einsetzen? Nicht nur in irgendwie die Computerbranche und Immobilienmarkt, sondern wirklich sagen, hey, wo möchte ich, dass mein Geld arbeitet? Wo möchte ich das? Dass es wirklich Seelen errettet? dass es Arbeitsplätze schafft. Egal was, was du siehst. Es ist einfach genial. Welche Felder möchte ich entwickelt sehen? Das macht Spaß. Ja? Gott fragt dich am Anfang des Jahres, bist du bereit, nicht aus Zwang, sondern weil du Glauben bekommst und total hippelig wirst innerlich, dass du sagst, ich möchte mal wieder so ein richtig krasses, außergewöhnliches Opfer bringen. Weil das ist die Zeit, wo Wege freigeschlagen werden, wo wir Holz aufs Feuer nachlegen. Das geht dann nicht so mit unserem 100-Euro-Schein. Das geht einfach nicht. Also nicht Almosen oder Kollekten, sondern Opfer, die aber keine Opfer sind, sondern Aktien. Und ja, das ist meistens auch nicht mal so ein gutes Wort bei uns heutzutage. Aber wenn man Aktien wird, man Teilhaber. Deswegen, das finde ich so cool. Also du verlierst nicht, sondern du wirst Teilhaber an dem. Und das finde ich so genial. Gut, also es ist ein Jahr der außergewöhnlichen Saat. Nimm dir Zeit, darauf Gott zu fragen und dann eine Antwort zu bekommen, wie du das 2017 leben sollst. Dann, da gehe ich ganz gar nicht viel drauf ein, nämlich der fünfte Punkt, ich sage das aber, weil es ist für mich so klar, es ist wichtig, dass wir es in den Mund nehmen. 2017 ist ein Jahr von Heilung und Befreiung, das wird noch normaler werden. Ja? Da gehe ich, wie gesagt, nicht tief drauf ein, aber wir sollen es sprechen. Ich spreche es zurzeit, auch in den Morgenen und so weiter. Es ist massive Heilung und da ist im letzten Jahr massiv was gewachsen. Wir müssen da auch nicht mehr bei Null anfangen. Auch in Deutschland, auch in Europa ist da was gewachsen an Glauben. Es geschehen ongoing, ständig Zeichen und Wunder. In einigen Bereichen haben wir noch keine Durchbrüche, aber in vielen Bereichen ist es einfach normal, dass Leute anfangen, für Leute zu beten. Es ist nicht mehr wie vor 10, 15 Jahren. Und da sollten wir rejoicen, uns freuen und sagen, aber dann noch mehr. Das einfach normal ist, dass wir das einsetzen. Zeichen, es ist ein Jahr von Zeichen und Wundern. Ich erwarte das. Und ich bete hauptsächlich nicht für Zeichen und Wunder, sondern für Kühnheit und Mut. Weil Kühnheit folgt die Kraft des Heiligen Geistes. Ja? Sind wir bereit zu dienen? Sind wir bereit, die Hände aufzulegen? Das einfach zu tun. Und Gott wird es massiv freisetzen. Sprecht es aber aus, dass in euch das einfach so gegenwärtig ist, dass wenn ihr in den Situationen ist, dass ihr sofort denkt, ja klar, jetzt bete ich. Und ihr nicht erst eine zweistündige Gebetszeit habt. So und sagt, Moment mal, ja, und dann ist die Person schon weg. Ja? Sechster Punkt, und das ist mir eigentlich auch ganz wichtig, ich sehe das auch als Entwicklung und ich sehe das 16, auch 17 ist das verstärkt, durchgebrochen. In dieser Zeit stellt Gott in der Gemeinde den Dienst der Barmherzigkeit wieder her und es kommt total Licht und Offenbarung auf soziale Gerechtigkeit. Und im Englischen ist das Wort Justice. Also im Deutschen gibt es nur das Wort Gerechtigkeit für den, dass wir gerecht sind in Jesus, aber auch für das ganze Soziale. Im Englischen finde ich das gut, Righteousness and Justice. Und das finde ich gut, diese zwei Worte. Gott stellt für seine Gemeinde dieses Justice gerade wieder her. Überall hören wir, dass Gott wirklich jetzt im Leib Jesu auch Leute ruft und Christen beginnen sich einzusetzen gegen Menschenhandel, gegen diesem Human Tracking und allen Kindermissbrauch und so weiter. Das war über, ja, einfach seit ich Christ bin, nur ganz wenigen vorgesehen, auch Gemeinden, die sich da drin engagiert haben. Und Lüdenscheid war da immer noch, sag ich mal, hat die Stange im freikirchlichen Lager hochgehalten. Aber sonst hat diese Felder eigentlich der Staat übernommen. Und oder jetzt Justice oft auch nicht, aber eben der Leib ist eigentlich dafür da, eine prophetische Stimme zu sein. Soziale Propheten brauchen wir, die da reingehen. Und ich möchte das einfach an diesem prophetischen Tag mit in den Mittelpunkt stellen, um das wirklich, dass wir das sehen mit wachen Augen, auch fragen, Gott, wo muss ich da Anteil haben, vielleicht auch da rein zu säen. Da gibt es eben verschiedenste Möglichkeiten. Wo haben wir Anteil am Gebet? In Finanzen oder in praktischer Aktion an dieser Wiederherstellung Gottes, wo Gott auch zum Beispiel sehr viel Juristen aufruft, einzustehen. Und da ist Gottes Reden drinnen und das sollten wir aussprechen. Es ist ein Jahr oder eine Phase, das ist nicht nur in diesem Jahr, aber ich möchte es 2017 aussprechen. It's a year of justice. Und ich möchte es mit hervorkommen sehen, weil ich spreche, das ist jetzt die Zeit. Ja? Ich letztens hörte ich Walter Heidenreich sagen, lass uns für doch 100.000 Missionare weltweit glauben, die den Armen dienen werden. Männer und Frauen des Glaubens, die sagen zu den Armen, die werden zu den Armen gehen und sagen, ich liebe dich und ich lasse dich hier nicht verrecken, einfach hier auf der Müllkippe. Und ich habe gemerkt, dass ich einfach in dem kleinen charismatischen Umfeld nicht in meinem Geist trainiert bin, einfach mal zu sagen, warum können wir nicht zusammenlegen unseren Glauben und sagen, warum können wir nicht sagen, einfach mutig aussprechen, ich glaube Gott dir im Gebet für 100.000 Missionare, die ich sehe im Geist, wie die gesendet werden. Und ich habe gesagt, ich muss umschwenken. Ich möchte, dass das in meinem Geist, ich möchte das sehen. Ich sage, ich möchte Anteil haben als Leute, die gesendet sind. Ich habe gerade Hudson Taylor gelesen wieder, seine Geschichte, der hat in seiner Generation Tausende gerufen, wo er gesagt hat, wieder 1.000 Missionare innerhalb von einem Jahr und Leute haben Arbeitsplätze verlassen, Leute haben ihre Jobs verlassen und sind nach China. Weil ein Mann, wo alle gesagt haben, das kannst du nicht machen, das ist Erschütterung, da kommt Krieg, da sind verschiedene Sachen, du kannst ihn nicht holen. Und Leute haben auf diesen Ruf reagiert, weil ein apostolischer Mann gesagt hat, ich glaube meinem Gott, rüttle und setze die Erntearbeiter frei. Ja, und sein Herz hat er für China hingelegt. Wie sehr brennen wir für das Königreich Gottes? Die Sache ist doch, habt ihr was Besseres, für was ihr leben könnt? Das ist doch Schwachsinn, das ist doch das Coolste, für was man leben kann. Ja, ich hab's nicht. Wir können den Geschichte und diesen Lauf der Geschichte mitbestimmen. Alle Trägheit, Müdigkeit oder vor allem dieser verdammte Kleinglauben in uns, das soll vom Feuer Gottes ausgereinigt werden und getroffen werden. Und wir sagen, Feuer Gottes kommt da drauf. Ja. Auf dieses Kleindenker und Schrebergärtentum. Wir hatten einen Schrebergarten als Familie. Nichts gegen Schrebergärten, aber das ist sowas typisch Deutsches. Ja, ich und mein Schrebergarten. Ja, nein, die Welt ist unser Garten. Okay? Die Welt benötigt eine Armee der Liebe. Amen? Okay. Jetzt kommen wir zu einem dritten Block, der mir wichtig war. Wenn wir das jetzt alles gehört haben, was sind das für Worte, die wir sprechen sollen, eben in dem, was Gott tun möchte? Welche Denkweise, Mindset im Englischen, müssten wir für diese Ernte entwickeln? Erstens, oder Punkt A, die Ernte in den Nationen können wir nur gemeinsam einholen. Nationales Kleindenkertum und Egoismus ist out. Und ich möchte das heute in euch und alle, die es hören, mal tief reinsehen, dass wir heute etwas festlegen und einen Wächter auf unseren Mund stellen und ab heute nie mehr sagen, weil das ist so unsere Standard Sache, die wir immer sagen. Ja, wir hören da Erweckung in Korea und wir hören Erweckung da in Asien und so weiter. Aber wir wollen, dass es in Deutschland geschieht. Das ist eine Phase und eine Zeit, wo wir das sagen können. Ich sage euch heute, es ist nicht mehr die Zeit, so etwas überhaupt mehr zu denken oder in den Mund zu nehmen. Und wenn es wagen sollte, so ein Satz aus dir so aufsteigt, so aus den ganz Niederungen, ja, sozusagen der Seele oder der alten Phase, dann richte es sofort und sage, stopp, es ist nicht mehr, was ich sagen werde. Ich werde es nicht mehr sagen. Warum? Es muss uns klar sein, dass wir nur gemeinsam erstmal die Ernte einbringen können und wir müssen etwas verstehen, dass wir in eine Zeit reingekommen, deswegen auch Zeiten beurteilen, dass die Ernte in Japan oder in Syrien unsere Ernte ist, weil wir sind Kingdom-Leute und nicht nur Deutschland- oder Europa-Leute, sondern wir sagen, das Königreich Gottes, wo es anfängt, das gehört uns. Alles ist unser, das ist unsere Ernte. Und zum Beispiel, wie ich erzählt habe, die Chinesen zu Japan gekommen sind, wir könnten es ohne euch tun, aber wir wollen es nicht ohne euch. Wir wollen mit euch laufen und wir brauchen, dass andere Nationen sagen, Europa, wir wollen es auch nicht ohne euch, wir gehen nicht an euch vorüber. Und ich finde es so genial, Esther hat schon seit Jahren ein Plakat bei sich, von einer Bank bei sich hängen, ist da reingegangen und sagt, das will ich, weil der Herr zu ihr geredet hat und dort steht drauf. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber es hängt bei uns da oben. Das heißt, Schluss mit falscher Bescheidenheit oder mit Bescheidenheit weltweit investieren. Das ist das Wort des Herrn an dich. Okay? Schluss mit, ich sag mit Bescheidenheit weltweit investieren. Übrigens, das Wort Bescheidenheit gibt's nicht einmal in der Bibel. Ist keine biblische Tugend. Okay? Das Wort des Herrn, das ist das für diese Zeit. Was ist also zu tun? Wir müssen die Ernte einnehmen, die jetzt reif ist, und unsere Kräfte darauf fokussieren. So jetzt wie jetzt zum Beispiel auch hier in den Flüchtlingslagern. Die Ernte unter Syrern und Irakern ist extrem offen. Afghanen und andere bekehren sich nicht so stark, aber die Syrer und die Iraker, das ist jetzt ein weltweites Zeitfenster. Unsere ägyptischen Geschwister sagen das auch. Du gehst zu einem Iraker oder zu einem Syrer und die Erntetür ist offen. Das heißt, wir hatten jetzt ja diese ganzen Flüchtlingslager und dann ein Bruder ist rüber nach Ägypten und hat gesagt, hey, wir haben echt Probleme, wir brauchen Hilfe, wir können nicht die Sprache und alles, könnt ihr uns irgendwie helfen? Und durch ein Wunder, ich kann es nicht alles erzählen, sind ganz viele nationale Missionsgesellschaften, Leiter zusammenkommen in Ägypten, und die waren auch so 20, 30 an der Zahl an einem Tisch, was schon ein Wunder war, weil es nach 2 Jahren hätte man das nicht organisieren können, dass diese Größen zusammen waren. Und es wurde reingegeben und die haben sofort gesagt, das ist wirklich bereit sein, das macht mich stolz. Also wenn wir in der Zeit leben, wir hinken nicht nur hinterher, und die haben gesagt, wir haben eine fertige Armee, alle 4 Wochen schicken wir euch Evangelisten rüber und Ägypter rüber, die sprechen die Sprache, paart sie zusammen mit Deutschen und geht in die Flüchtlingslager und die machen die Arbeit für euch, weil sie können die Sprache. Und wo eben eine internationale Erntemaschine sozusagen anfängt aufzumaschinen, solche Sachen hatten wir noch wenig. Und das ist doch aufregend. Da muss doch unser Herzelein jubeln und hüpfen und sagen, das ist ja cool, Herr. Wir dürfen zusammen die Ernte einbringen und wir brauchen die anderen, aber wir sind auch mit dabei. Und ich werde nie mehr sagen, ja, aber was ist denn da bei meinem Schrebergärtchen jetzt Deutschland? Und da, ja, hey, da ist passiert ja schon vieles. Dann mach doch deine Augen auf und freu dich da dran und freu dich aber und juble genauso, wenn im Nachbargarten da eine fette Gurke mal hervorkommt und ich sag, ja, warum jetzt nicht da bei mir? Ja, habe ich jetzt schon wieder, ja, es ist einfach Schrebergarten allerdings. Immer diese Sache, ja, meine Gurke und meine Kürbis ist jetzt größer wie der Nachbarsgarten. Liebt mich Gott nicht. Das ist ja also absoluter Hammer. Ja, das ist wirklich Kindergarten. Ja, das ist wirklich Sandkastendenken. Und das sollten wir echt wirklich aufhören damit. Ja, so. Ich freue mich, dass wir als Deutsche auch nicht komplett nur versagt haben mit der Flüchtlingssache. Nichtchristen, aber auch viele Christen auch jetzt noch stehen in dieser ganzen Flüchtlingssache drin. Sie gehen dort rein, Initiative, wo wir immer sagen, die Gemeinde wacht erst auf, wenn es wieder vorbei ist, die Flüchtlinge weg sind. Dann sagen wir, oh, jetzt wären wir bereit. Nee, es war nicht so. Und bei allem, wo es nicht nur easy war oder nicht nur easy ist, aber da ist jetzt eine, über die Jahre, wir sollen für die Gesellschaft nehmen, da ist jetzt, wo wir ernten. Der Leib Jesu ist in einem stärkeren Wachzustand, das freut mich. Die Qualität der Bekehrungen muss sich dramatisch verändern. Und nicht einfach Bekehrungen, sondern wir wollen Nachfolge. Söhne Gottes sollen geboren werden. Und da brauchen wir einen neuen Standard. Deswegen ist eine Sache, die 2017 wir massiv in den Mund nehmen sollen und auch in unserem Leben gucken, dass das zusammenkommt, dass Gebet, Evangelisation und Evangelisation, Anbetung und Mission zusammenkommen müssen. Gott redet über dieses Thema im letzten Jahr und er hat gesagt, fokussiert euch in 2017 auf diese Ebene. Und zwar Anbetung, geistlicher Kampf, Fürbitte und Sendung, das muss zusammenkommen. Und Gott gab mir 2 Geschichten und bitte betet die aus, verinnerlicht die. Manchmal sagen wir, ja, ich bin nur der Anbeter. Und Leute gehen, wir sind in der Phase, wo wir eigentlich nur anbeten wollen. Aber in Jesaja 6 sehen wir die Berufung des Propheten Jesaja. Er ist total im Thronsaal. Die Engel sind da. Da ist Rauch, Dampf, Feuer. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Und Jesaja verliert sich eben nicht da drin, sondern direkt im Thronsaal, in der Heiligkeit Gottes. Wenn du wirklich im Thronsaal bist, wird es immer zu dem Punkt kommen, dass in dieser tiefsten Heiligkeit plötzlich diese Stimme erschallt, wen soll ich senden? Wer soll mein Bote sein? Wenn das nicht zusammenkommt, gehen wir an dem Herzen Gottes vorbei. Ein Apostel hat vor Jahren zu mir gesagt, suchst du das Herz Gottes, das ist im Vaterherzen Gottes drinnen. Wenn du ins Herz des Vaters gehst, da wirst du die Nationen finden. Findet Gott das in uns? Findet Gott das in dir? Die andere Geschichte ist mit Petrus. Ich sehe in so einer Phase, ja, wir müssen eine Intimität, Liebe und Jesus und ich liebe dich durch Jesus. Petrus, wir sehen die Situation, hat Jesus gerade verleugnet und Jesus fragt ihn 3-mal, Petrus, hast du mich lieb? Ganz persönliche Ebene. Liebst du mich? Das ist ganz wichtig. Immer wieder Zeiten, wo wir diesem Ruf Gottes hören müssen. Hast du mich lieb? Liebst du mich? Und Petrus, obwohl er gerade brutal versagt hat, sagt Gott, du weißt es. Ich liebe dich. Ich liebe dich wirklich. Und jetzt sagt nicht Jesus, ach, das ist ja schön. Liebe, 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 das ist das große Spiel. Nee, das ist nicht, Jesus sofort im Herzen Vaters und bei Jesus ist. Du liebst mich? Gut, das ist die Grundlage. Dann weide meine Schafe. Und im Moment der Liebesbeziehung delegiert er als König Autorität. Und sagt, ich gebe dir Verantwortung. Oh nee, Vater, nee, das wollen wir jetzt nicht hören. Nee, bleiben wir bei der Liebe stehen. Da bin ich mir noch nicht sicher als Deutscher. Oh nee. Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Dann weide meine Schafe, ich geh hin. Ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Dann weide meine Schafe. Ich übertrage dir delegierte Autorität. Anbetung und Sendung muss wieder zusammenkommen. Ich prophezei, dass Gebetshäuser sich verändern werden. Und Anbetung und Sendung und Mission werden zusammenkommen. Anbeter müssen und werden einen Fürbittestandpunkt wieder einnehmen und für ihre Nationen in Nationen anbeten und nicht als eine persönliche Einbahnstraße allein. Gebetshäuser werden zu sendenden Häusern werden und auch Gemeinden. Ich liebe Gemeinde. Möge Gott uns die Gnade geben, dass wir Gehende sind und dass wir uns senden lassen. Deswegen dürfen wir in 2017 massiv für Erntearbeiter beten. Leute, die in die Gesellschaft gehen, aber auch Leute, die sich rauslösen lassen aus der Gesellschaft und senden und den Job der Jüngerschaft machen, weil das kostet alles. Da muss sich was verändern. Gott ist ein Gott der Nationen und wir müssen lernen, mit Nationen umzugehen, wie mit Personen. Missionare und missionarische und apostolische Dienste müssen tiefer im Gebet und nicht nur im Tun gegründet werden und müssen auch verknüpft werden. Es muss eine Verknüpfung stattfinden von den Beterdiensten und Gebetsgruppen, die immer parallel gebaut haben in der Vergangenheit. Da brauchen wir einen massiven Durchbruch. Wir dürfen nicht klein denken. Wir sind in Europa so bequem. Ja, haben so ein Nest. Wir sind von Krieg verschont und haben die Kriegsfelder weit weg und der in anderen Nationen tobt. Was machen wir? Wo gehen wir hin? Gott liebt unsere Nationen. Wir haben auch ein paar Nationen hier, ja, wo Gott etwas tun möchte. Ja, die Schweizer, die Österreicher. Und vielleicht steht doch ihr Österreicher mal kurz auf, die ihr stellvertretend ist. Ich habe nur ein ganz Mini-Wort für Österreich hier. Und ich habe gesagt, was soll ich sagen nochmal? Und es ist nur ein Mini-Ausschnitt. Aber ich spreche zu dir, Österreich. Du Vielgeliebte des Herrn, mach dich bereit. Denn noch ist nicht alles aufgebrochen, aber ich werde dir eine Ernte geben, wie du noch nicht gesehen hast. Facht als Leib Jesu, sagt der Herr, diesen aufwachenden Hunger an. Und ladet Österreich, ladet außerdem Erntearbeiter von außen ein. Ihr werdet andere Nationen brauchen, mit euch die Ernte einzuziehen. Denn Gott wird Leuten Erntewerkzeuge geben, die ihr nicht habt, aber sie sollen euch helfen, die Ernte einzubringen. Und ich werde in Österreich wirklich ein Werk tun in der katholischen Kirche. Und ich werde offene Türen geben und Menschen werden mich kennenlernen und von Herzen lieben. Sie werden dem Wort Gottes begegnen und es wird nochmal für sie komplett anders werden. Denn Österreich, du bist meine Braut. Singe mir und setze den Himmel in Erstaunen durch die Töne und durch die Liebe, die aus deinem Land in den Himmel kommen. Amen. Amen. Dann, wer sind die Schweizer? Die Schweizer, steht doch mal auf. Okay, ihr stellt euch hin für eure Nation. Und wir sprechen heute auf dieser Plattform zu dir, Schweiz. Ihr Schweizer, aber auch ihr, du Schweiz, du bist wirklich, so was du schon selbst auch von dir sagst, eine Schatztruhe. Aber Schweiz, schau nicht die Schätze nur an, denn diese Schätze, ich spreche nicht von Geld, sondern wirklich auch von diesen Gaben, Dinge zu multiplizieren, sind nicht da, um zum Horten oder zum Bewahren, sondern zum Austeilen da. Schweiz, und das habe ich ganz stark empfunden, ich möchte es dir, Schweiz, heute sagen, es ist wirklich für dich die Zeit, dass du aus der Schweiz gehst in die Nationen. Und es werden Schweizer rausgehen aus ihrer geliebten Schweiz, und sie werden von Jesus gerufen werden in andere Nationen. Schweiz, du wirst eine sendende Nation werden. Und es werden nicht nur Nationen zu euch kommen, sondern Schweiz sendet, 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 sendet Menschen, sendet Teams, sendet Finanzen, sendet Dinge aus dieser Schatztruhe. Multiplizierbare Tools. Aber Schweiz, höre. Gehe hin in alle Welt. Höre, höre. Der Herr, empfinde ich so, der sagt, höre, Schweiz. Dein Land ist so schön, aber rüste dich zu gehen. Ich werde Leute berufen, an die finstersten Orte zu gehen. Und ich rufe euch als Schweizer in die Nationen. Einige werden eingeladen werden, aber einige von euch müssen einfach gehen und sehen, was ich dann machen werde und sie einsetzen werde. Und haltet die Jugend nicht zurück. Mein Geist wird in der Schweiz in außergewöhnliche, auf einige herausragende und herausstechende Jugendliche kommen mit außergewöhnlicher Kraft. Dann haltet sie nicht zurück mit guten Ratschlägen, sondern stärkt sie. Denn ich werde sie ausbilden und ihr werdet mit ihnen laufen. Und ich werde sie ausbilden anders, wie ich euch ausgebildet habe. So schaut nicht zurück, sondern geht in alle Nationen. Amen. Ist gut? Ist gut. Was steht dieser Ernte, die wir hören und wo wir zu Nationen sprechen, im Wege? Noch ganz kurz. Festungen und Gefangenschaften. Als erstes, und ich versuche jetzt sehr kurz nur darauf einzugehen, damit ich das noch in diesem Block schaffe. Das Erste, was für mich der größte Hindernis vor der Ausbreitung des Königreichs ist, dieses falsche Weltbild, dieses griechische Denken, dieser Dualismus, dieses zweigeteilte Denken, das ist unser größter Berg. Für mich, eben wie gesagt, andere haben andere Berge, aber für mich ist das der Berg, der muss weg, wenn wir das Königreich Gottes nicht verstehen, dann werden wir nicht wirklich diesen Kontinent unter eine Herrschaft bringen, sondern einfach nur anarchistisch denkende Leute hervorbringen. Wenn das tief interessiert mit dem Königreich, guckt euch in dem Medienmaterial diese ganzen Königreichslehre-Serie an. Es muss durch, dass wir selber in diesem Gedankengut drinnen sind. Fakt ist, unser Verstand muss erneuert werden und sich dem Königreich unterordnen. Und in Sanftmütigkeit und Demut müssen wir das annehmen. Wenn Europa da nicht tiefer reingeht, dann wird das Reich Gottes an uns vorübergehen. Europa steht an einem Scheideweg. Kehrst du um zu diesem König? Wendest du dich ab von den falschen Göttern? Unsere jetzige Nachfolge ist unter aller Kanone. Da können wir uns überhaupt nichts drauf einbilden. Wir bestimmen unser Leben und Jesus ist so ein bisschen, der uns das absegnen soll. Die Gebote Gottes, so wie Wolfgang Simson sagt, sind eigentlich zu einer Empfehlung geworden. Wir nehmen das, wenn Jesus was sagt, auch selbst in der Bibel, wir lesen es und sofort unser Verstand nihiliert es so runter, dass zum Schluss nichts mehr dasteht, dass Gott eigentlich erklärt, so ist es bei mir. Und wir müssten aufrechnen und sagen, das setze ich ein in meinem Leben. Eine Botschaft, wir haben so die Gnade als versagensrettende Gnade gesetzt, dass wir die Überwindergnade nicht mehr gepredigt haben. Und eine Botschaft, die uns aufruft, Gnade zum Überwinden einzusetzen, wehren wir massiv. Unser Fleisch wehrt es ab sofort. Also, das ist gefährlich, ich fühle mich überfordert, du machst mir Druck. Aber das ist, was Gott sagt. Sorge dich nicht. Aber Gott geht davon aus, dass du dich nicht sorgst. Fakt, Punkt, aus. Das müssen wir mal an uns ranlassen. Das Evangelium ist nicht eine easy Botschaft. Es erfordert einen komplett übernatürlichen Stil. Wir wehren mit diesen schönen Sachen erfolgreich alles ab, was Kosten fordert. Das sollte nicht uns so viel kosten. Das ist so ein tiefes Grundbauchgefühl. Es müsste doch einen einfacheren Weg geben, als wirklich sein Leben zu verlieren. Wir wissen von Jesus in der Wüste, von wem diese Art von solches und so ein Angebot kommt. Europa ist von dieser Stimme des Teufels zugesäuselt bis oben hin. Dabei hieß hinter jedem Nadelöhr, wo Gott uns durchruft und sagt, du kannst es nicht aus eigener Kraft, es ist eben Teil meines Reiches, eine solche Freiheit, dass es schon wieder angstmachend ist, weil es da ist dann wirkliches Leben. Aber wir merken das in unserer Gefangenschaft nicht. Martin Luther sagt in einem Film zu seinem geistlichen Vater, der ihn bittet, doch ein bisschen runterzukürzen und sagen, sei doch ein bisschen vorsichtiger, denk doch an deine Familie auch ein bisschen. Er sagt, wir haben geträumt, dass diese Welt verändert wird. Hast du wirklich gedacht, es geht ohne Opfer? Denkst du, das sollte uns nichts kosten? Ich bin bereit, mein Leben niederzulegen. Die Frage ist, sind wir es? Oder tun wir unseren kleinen Vorgarten unter allen Umständen verteidigen zum Nachbar hin? Zweitens, das ist eine sehr starke Front, die wir eigentlich Tag und Nacht erleben, auch in unserem Dienst, wo ich merke, das ist in Europa, diese Gefangenschaft von Berufungen, von Bestimmungen, Visionen und Träumen, das ist ein enormer Kampf im Gange. Ich habe vor 1-2 Jahren waren wir mit Mike und Kay und einer Gruppe von Leitern in Lörrach und haben so einen Wake-up-Call gehabt, eine prophetische Anbetungszeit, und da war so ein hoher Lobpreis, und in dem Moment in der einen Anbetung, das hat mein Leben wirklich verändert, seitdem begleitet es mich, sah ich plötzlich ein riesiges Grab, und dieser Grabstein, dieser runde Grabstein, wie so im Nahen Osten, rollte auf die Seite und eine riesige Höhle wurde sichtbar und ein riesiges Höhle dahinter, und da waren komplett, ich sah da Menschen drin, aber so runtergedimmt, dass nur gleich ein ganz mini Lichtpunkte ich sah. Und ich habe gesagt, Gott, sind es die Verlorenen? Ich wusste aber sofort, nee, das sind nicht die Verlorenen, die dort einfach aus einem Grab und einem Todesbereich, ein Grab des Todes rauskommen sollen, sondern ich wusste sofort, das sind die gefangenen Berufungen. Berufungen, die nicht auf die nächste Ebene kommen, wo wir runtergestuft sind und gefangen geworden sind und nur noch vor uns hin dimmen. Und das schmerzt mich manchmal fast körperlich, weil ich das sehe im Geist so stark. Und plötzlich sah ich, dieses Grab geht zur Seite. Ich sage, Gott, kannst du das wirklich tun? Und der Herr sagt, ich werde in Europa ein Grab, das Tor, dieses Grab öffnen, und Berufungen werden hervorkommen. Und plötzlich sah ich, wie Leute hervorkommen. Sie sagen, kommt hervor, wir sprechen zu den toten Gebeinen, kommt hervor, lebt! Nehmt es wieder auf, und plötzlich kamen die hervor, und am Grabeseingang plötzlich öffnet sich der Himmel und Öl, eine riesige Ölwand kam nach unten, und plötzlich kamen Funken von Feuer, und plötzlich in einer Sekunde war diese Ölwand in eine reine Fackelsäule, und jeder, der durchlief, fing an von runtergedimmt in eine, ich sah plötzlich brennende Fackeln als Menschen, die da durchkamen. Und in dem Moment, erst in dem Moment, die waren alle unkoordiniert, einfach ein individueller Haufen, in dem Moment, wo das Feuer und die Salbung und diese neue Zeit da auf sie kam, in dem Moment, in selben Sekunde, wo sie in diesem Feuer war, fingen an, wie mit übernatürlicher Hand, die Formatierungen, da waren 50, da waren 100, da waren Tausende, die plötzlich sich zusammengetan haben, wie wussten, da gehöre ich hin, da gehöre ich hin, und sind ins Land rausgelaufen, aber im Gleichschritt in einer Armeeformation und nicht mehr einfach nur unkoordiniert, ich gehe und mein Dienst. Ich habe angefangen zu weinen und sage, Gott, ist das jetzt einfach nur, was du mir zeigen willst? Und er hat gesagt, es passiert. Und ich halte euch mit vielen anderen verantwortlich, diese Gefangenenberufungen hervorzurufen. Es ist 2017, oder was dieser Ernte entgegensteht, ist, dass viele von uns oder im Leib Jesu wirklich selbst noch Gefangene sind und überhaupt nicht unter die Salbung und Autorität ihrer Ewigkeitsberufung gekommen sind. Und das muss sich ändern. Und da werden wir Leute rufen, ich rufe auch jeden, der das hört, wenn du gemerkt hast, das spricht dich an, dann komm da raus. Komm da raus, komm aus diesem Grab, komm und lass dieses, du kannst wie in diese Vision sagen, komm dieses Öl und dieses Feuer soll auf mich kommen, weil ich muss meinen Platz finden, mit wem ich laufen kann. Und da passt auch hinein einfach diese Prophetie von Chad Taylor für das Jahr 1005, also eben für das hebräische Jahr 5777. Und er hat gesagt, 2017 ist das Jahr des Axtkopfes. Und in 2. Könige 6 ist diese außergewöhnliche Geschichte erzählt. Ich nehme sie kurz auf. Es geht um Elisa und eine Prophetengemeinschaft, die eigentlich wechseln und einen neuen Ort brauchen, weil der alte ist zu klein. Und während sie dieses Haus des Herrn bauen, wo prophetisch, wo das Wort des Herrn geschieht, wo sie untereinander sind, während sie bauen, fällt die Axtkopf von dem einen Arbeiter, von dem einen Propheten beim Bau dieser neuen Behausung von diesem Propheten ins Wasser. Und er ruft aus, ach, mein Herr, die Axt war nur geliehen. Ist auch interessant. Also darfst nicht prophetische Worte haben oder Dinge, die du nur leihst. Das sollen dein eigenes sein. Also arbeite nicht mit Werkzeugen, die dir nicht gehören. Aber eben, es hat sogar funktioniert mit geliehenen Werkzeugen. Und was ich aber darauf hinaus will, die Axt steht für das Wort Gottes und mit dem, was Gott dir gegeben hat an Verheißung, an Bestimmung, an Berufung oder Träume oder Visionen, mit denen du das Haus des Herrn mitbauen sollst. Versteht ihr das, so diese Auslegung? Und immerhin, es war für diesen Arbeiter sehr kostbar und er war erschüttert. Jetzt habe ich nichts mehr, womit ich bauen kann und alles bauen kann und alles schien verloren. Nämlich, was Gott gesagt hat, was entstehen soll. So, Gott gibt Worte, die er gegeben hat in deinem Leben, die er gepflanzt hat, die er gegeben hat, eigentlich als eine Axt, die du einsetzen sollst, um mitzubauen, das Haus des Herrn. Aber die Frage ist, und das ist das eben, was auch mit den verloren gegangenen Bestimmungen oder auch Verheißungen ist, welche sind dir verloren gegangen? 2017, in diesem Jahr, ist es das Jahr des Axtkopfes, nämlich was passiert in der Geschichte? Er geht zu Elisa hin, wir gehen zu Jesus hin. Und was macht Elisa? Elisa nimmt ein Holzstück und wirft es in das Wasser. Und was Übernatürliches passiert, der Axtkopf fängt an zu schwimmen. Er kommt nach oben. Und plötzlich konnte wieder weiterbauen. Es ist eine übernatürliche Zeit, eine Gnade, dass du zu Jesus gehst und im Leib Jesu etwas passiert, wo wir in Versammlungen erleben werden, eröffnen diesen geistlichen Raum des Wassers und das, was Gott am Kreuz getan hat durch Jesus, nämlich eben das Kreuz, das was für Holz steht, in dieses Wasser unseres Lebens schmeißen und wo die Bestimmung, wo die Verheißung, die Gott dir gegeben hat, an die Oberfläche kommt und du musst zugreifen und wieder anfangen, dich einzureihen, weil ohne Waffe kannst du nicht zuschlagen. Ist das gut? So ist 2017 ein Jahr, was du sprechen kannst, wo prophetische Worte, die verloren gegangen, die verschütt gegangen sind, wo wir sie an die Oberfläche wieder hervorrufen. Gefangenschaft von Visionen, auch Visionen, Träume, Visionen, die von Gott waren, freigeschlagen werden, die in die Tiefe gesackt sind und du losgelassen hast. Und wir müssen damit handeln. Ich rufe aus, dass es ein Erlassjahr für dich ist, ein Erlassjahr, dass das hochkommt. Wir brauchen nicht immer neue Leute, die sich bekehren und so weiter, sondern dass die laufen, dass sie wieder aufnehmen das, was Gott ihnen schon längst gegeben hat und nicht zurückweichen. Und ich möchte gern, dass wirklich, lass uns kurz einen Moment auf den Herrn schauen, wenn du weißt, das ist das Wort des Herrn an dich und auch wenn du das hörst, ich werde jetzt nochmal das deklarieren und sagen, dieser Axtkopf soll sichtbar für dich werden, dass du wieder zugreifen kannst. Im Namen Jesus Christus, ich rufe aus, dass diese Axtköpfe, die Bestimmungen und die Verheißungen, die Gott selbst und Jesus, wo der Heilige Geist zu dir geredet hat, manchmal bei Leuten sogar in der Jugend, und wo du wusstest, das war Gott, und das ist wie verschütt gegangen. Ich sage, Vater, jetzt ist die Zeit, wo du nochmal eine Gnade gibst, und wir werfen die Kraft des Kreuzes hinein in das Wasser der unseres Lebens, von Leuten, aber auch von der Gemeinde Jesu Christi in Europa, und ich rufe diese gefangenen Berufungen, diese gefangenen Bestimmungen, Verheißungen, dass sie bam, plötzlich wieder an der Oberfläche sind. Und Leute plötzlich merken, jetzt bin ich wieder drin. Oh, jetzt bin ich wieder normal. Jetzt habe ich wieder Zugriff, was wie verloren war und nicht mehr zugänglich war. Und ich danke dir, Herr, dass du heute einen Tag der Wiederherstellung machst. Ich bete, Vater, dass jeder nochmal die Zeit nimmt, wirklich das festzumachen, was das genau ist. Aber ich sage, es ist zugänglich. In Jesu Namen. Amen. Und als letztes, einfach noch, das ist mir wichtig, das finde ich einfach fantastisch. Was steht der Ernte entgegen, besonders in Europa. Und Gott hat zu mir gesagt, schon vor 2 Jahren, aber ich möchte das auch für 2017 nochmal sagen, wir müssen verstehen, dass wir massiv in Europa mit einem Geist von Trägheit zu handeln haben. Der steht uns entgegen. Der ist, kommt aus diesem Geist des Unglaubens, der in unseren Nationen ist. So, was wird, oder Römer 12, 11 sagt, seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt, eben, was, stattdessen seid brennend im Geist. Es gibt 2 Punkte, warum sich Trägheit breit machen kann. Punkt A, wir sind einfach nicht voll mit dem Heiligen Geist. Wir können vergessen mit allen neuen Menschen, mit Königreich Gottes Verständnis, wenn nicht der Heilige Geist, wenn wir nicht voll sind mit dem Heiligen Geist, werden wir nicht brennend sein können im Geist. Es ist das Zeitalter des Heiligen Geistes. Alle unsere Hingabe wird es nicht schaffen. Wir brauchen den Heiligen Geist. Trägheit hat Platz, wenn dieser Geist, der unser Geist sein soll, wir haben nicht den Geist der Welt bekommen, sondern den Geist, der von Gott ist, damit wir wissen, was uns von Gott geschenkt ist. Er ist der, mit dem wir voll sein sollen. Und deswegen müsst du nicht sagen, Trägheit weg, Trägheit mit, konzentrier dich, dass du voll bist. Okay, ihr geht auf das voll mit dem Heiligen Geist. Zweitens, wo macht sich ein Geist der Trägheit breit? Dort, wo wir dem Geist des Ungehorsam Raum gegeben haben und nicht leicht reagiert haben, wenn er was uns gesagt hat, dann werden wir träge, auch träge im Hören, und Gott sagt dann nach einer Zeit nichts mehr und dann kommt Trägheit auf uns. Und das habe ich immer wieder gehört in dieses 2017. Sei voll, sei voll, seid voll, seid voll mit dem Heiligen Geist. Das ist nicht meine Einladung, das ist ein klarer Befehl. Finde ich super. Und ich liebe den folgenden Text. Ich werde ihn einfach schnell vorlesen. Ich möchte in der Zeit sein, aber den finde ich so brillant. Und ich sage, ich hasse diese Trägheit. Und zwar im Südkurier, in Konstanz, wo wir noch waren, habe ich einen Zeitungsartikel vor Ostern in einer Osterzeit gefunden. Und da ging es um die 7 Todsünden. Ja, habe ich gesagt, oh, das finde ich cool, beschäftige mich damit. Und dann eben, einer der 7 Todsünden ist nämlich Trägheit. Habe ich jetzt nicht so vor Augen gehabt, aber was die da geschrieben haben, ja, ich sage, das ist voll krass, also voll der Hammer. Und zwar, hört mal zu, also das ist eigentlich jetzt ein Zitat Südkurier. Okay. Genau, die letzte Todsünde, sagen sie, ist die Trägheit. Und sie überschrieben es als das Phänomen von heute. Der bezeichnende Titel, eben Geister, also Trägheit, der Untertitel war, ich bin dann mal weg. Ich bin dann mal weg. Das Leben ist zu hart, ich flüchte mich von diesem realen Leben in Scheinwelten und Medienwelten. Jetzt kommt's, Zitat. Also das war schon die Überschrift, jetzt kommt's. Trägheit kommt heute im Gewand der Coolness daher. Dahinter droht das Nichts. Die Trägheit einer dieser 7 Todsünden ist unauffällig und still. Sie macht nicht so viel Krach wie die Hochmut. Ihr Beutel ist nicht so prall gefüllt wie bei der Habgier. Sie nimmt das Maul nicht so voll wie die Völlerei, die den Bauch streichelt. Die Trägheit folgt den Exzessen von Konsum und Denken. Sie ist das heulende Elend, das dem großen Fressen folgt, wenn der neue Tag beginnt und die Frage aufgeworfen wird, was soll das alles? Trägheit verseucht unser Denken mit Sinnlosigkeit und Faulheit und bereitet den Boden für alle möglichen Ängste. Also Klammer, das bin ich. Ein Löwe ist auf der Gasse, ich kann nicht raus. Es ist ja zu anstrengend, den Löffel zum Mund zu bewegen. Trägheit, Leute, ist ein geistliches Problem. Das möchte ich einmal sagen, es ist eine geistliche Problematik. Wieder Südkurier. Sie ist also nicht eine vorübergehende Unlust. Sie meint nicht das genussvolle Ausschlafen mal an einem Tag, das Gläschen Wein oder einen verbummelten Sonntag. Trägheit markiert einen Zustand, der sich wie Mehltau über den ganzen Menschen legt. Keine Augenblicksstimmung, sondern eine langfristige Disposition zur großen Leere oder zum Müßiggang. Müßiggang ist aller Lasterende. Die innere Wüste ist immer die größte. Diese Tragik der Wüste kann man auch treffend umschreiben. Faulheit, Überdruss, Lebensekel, Motivationsschwäche, Müßiggang. Wer Zeit hat, kommt flugs auf gute und auch dumme Gedanken. Als der Katalog der Todsünden zusammengestellt wurde, galt Trägheit vor allem als Mönchslaster. Im Gegensatz zur Mehrheit der Bevölkerung, meist eines Bauern, hatte der Mönch Zeitpunkt oder sehr viel Zeit. In der Wüste oder einer anderen einsamen Zelle verfiel mancher Fromme in diese Trübsal. Von der geistlichen Kontemplation führte der Weg direkt in die eigene innere Wüste, die größte aller Wüsten. Die geistlichen Schriftsteller der Antike nannten das den Mittagsdämon. Wen der am helllichten Tag in den Klauen lässt, lässt er so schnell nicht mehr los. Gegen diesen Dämon gibt es keine schnelle Abhilfe, er ist ein starker Feind. Damit ist die Trägheit ein wirksames Laster, aber auch ein Feind. Sie höhlt den Menschen von innen aus. Träge Gedanken, endlos und ohne Ziele, kreisende Gedanken. Trägheit ist Bewegung ohne Fortkommen. Das harmlos klingende Burnout ist eine Variante dieser Mönchskrankheit. Also es ist jetzt nicht, was ich sage, sondern da gibt es bestimmt noch andere Sachen, aber ich finde es krass, dass die Welt das einfach so sagt. Der Mittagsdämon hat auch den modernen Menschen am Wickel, auch wenn er einen neo-englischen Namen nennt. Krass, oder? Ich denke, wir sollten uns mal mit diesem Feind beschäftigen, der uns eben schön unten hält. Lasst uns nicht träge da angehen, sondern lasst uns voll sein mit dem Heiligen Geist. Jesus voll Heiligen Geistes ging umher und tat Wohl und heilte. Petrus voll Heiligen Geistes stand vor dem Tribunal und konnte sich in Jerusalem rechtfertigen und hatte keine Menschenfurcht. Stephanus voll Heiligen Geistes wurde gesteinigt und sah Jesus, den geöffneten Himmel. Paulus voll Heiligen Geistes spricht Gericht aus über den Zauberer Elymas und der wird blind. Seid also nicht uneinsichtig, sagt Gott zu uns in Europa, sondern begreift, was der Herr von euch erwartet. Werdet erfüllt mit dem Geist 2017. Seid voll mit dem Geist. Und 1. Thessalonicher 5,19. Den Geist dämpft nicht. Wie können wir ihn nicht dämpfen? Indem, dass wir schnell gehorchen wieder lernen. Ich weiß jedes Mal, wenn ich wie neu etwas in mir aktiviert habe und gesagt habe, Gott, du sagst was nicht, ich werde schnell reagieren und nicht erstmal Meditationsübungen machen und ob das mir jetzt passt oder so weiter. Dann plötzlich fing eine neue Führung, Leitung an, Wunder fangen an. Es geht darum, dass wir gehorsam werden zum Heiligen Geist. Er ist der Boss, nicht wir. Werdet voll mit dem Heiligen Geist. Seid voll mit dem Heiligen Geist. Das ist die Wiese für 2017. Und damit schicke ich euch zum Essen.